ARD.
Sie haben eine Gruppe von Staatsanwälten zusammengezogen, angeblich für eine Abrechnung unserer Straftaten.
Das ist wahrscheinlich ein Ausdruck der Verzweiflung.
Die SMS kommen von Nummern von besessenen Personen oder von der Nummer 666 mit verschiedenen Drohungen.
No i z różnymi groźbami tak dalej.
In Polen.
Hallo, in Polen.
Und frohe Ostern, nachträglich. Aus dem Land, in dem Ostern überhaupt das allerwichtigste Fest des Jahres ist.
Wir sind Christine Joachim und Martin Adam, eure Korrespondenten im ARD-Studio Polen. Und das hier ist unser kleiner Studio-Podcast in Polen.
Alle zwei Wochen ein akustisches Osterei darüber, wie sich Polen verändert.
Ja, ihr merkt, Ostern hat uns sehr beeindruckt.
Im Oktober ist die national-konservative PiS-Partei abgewählt worden. Seit Dezember regiert eine liberale Koalition um Donald Tusk. Und damit läuft hier das große politische Kräftemessen.
Denn das Aufräumen, das Abrechnen, das Tusk ja versprochen hat, das ist ziemlich schwierig. Wenn ihr euch jetzt fragt, wieso eigentlich, dann hört doch mal rein in die letzten Folgen von In Polen. Die gibt's alle in der ARD-Audiothek oder bei den anderen großen Podcast-Plattformen für Umme. Könnt ihr auch abonnieren und weiterempfehlen.
In der letzten Folge, vor zwei Wochen, Verbrecher und Spione, haben wir euch vom vermutlich größten Abhörskandal in Polen seit der Wende erzählt. Pegasus. Oppositionspolitiker wurden abgehört, mutmaßlich auch Journalisten, Staatsanwälte. Die PiS hat möglicherweise sogar den eigenen Premierminister überwacht. Das ist alles noch nicht so ganz raus. Und in Verbrecher und Spione habt ihr gehört, wie PiS-Chef Jarosław Kaczynski alles tut, damit es genauso bleibt.
Und heute setzen wir genau da an, denn hinter Pegasus und den Geldern, mit denen die Software gekauft wurde, steht eine viel, viel größere Geschichte. Eine von mutmaßlich willkürlichem Machtmissbrauch, in der hochrangige Politiker mehr oder weniger freihändig absurde Millionenbeträge an die eigenen Leute verteilen.
Unter anderem an einen ehemaligen Exorzisten, der in Harry Potter Dämonen erkennt, die dann mit Wurst austreibt und erzählt, er hätte SMS vom Teufel persönlich bekommen.
Ja, eigentlich hatten wir ja mal vor, einen Politik-Podcast zu machen. Aber inzwischen sind wir eher bei True Crime gelandet. Na dann, frohe Ostern.
Kapitel 17. Der Ex-Exorzist.
Martin, wo hast du denn dein Osterkörbchen segnen lassen?
Ah ja, ich war wieder so deutsch. Ich habe keine Osterkörbchen. Aber ich war dabei, ich habe es mir angeschaut, wie am Samstagmorgen die Körbchen in Massenabfertigung mit Weihwasser bespritzt wurden.
Ah ja, warst du in der Kirche?
Das ist davor. Das ist eine Kirche bei uns um die Ecke hier in Warschau, in Mokotów. Und ich habe mir das letztes Jahr schon angesehen. Da ist draußen ein großer Tisch aufgebaut. Und so alle 10, 15 Minuten ist da quasi eine neue Schicht mit Menschen, die vorbeikommen, alle ihre Osterkörbchen dahinstellen.
So ein bisschen Fließband.
Genau, Fließband ist das Wort. Da ist meistens Wurst drin, bisschen Käse, bisschen Brot, manchmal überhaupt so Ostergebäck. Ich habe gelesen, dass oft...
Eier auch, doch bestimmt auch.
Klar, Eier. Meerrettich, scharfer Meerrettich, um quasi an die Leiden Jesu zu erinnern. Und dann steht da so ein Tisch voll mit Körbchen. Dann kommt der Priester raus und hat so ein Wedel.
Gott.
Sieht so ein bisschen aus wie so ein Besen.
Dieser Atheist. Dieser,
ja, wirklich.
Der Ossi-Atheist.
Keine Ahnung. Und dann wird gemeinsam das Vaterunser gebetet und die Körbchen werden beweihwassert.
Das passiert ja eigentlich Ostersonntag, oder?
Nee, Ostersamstag ist das.
Ach, Samstag.
Nee, das muss am Samstag geschehen, weil am Sonntag um 5 ist dann schon die Ostermesse. Und da
am Sonntag ist ja auch das Frühstück, wo dann das gegessen wird, was am Samstag gesegnet wurde.
Genau, wäre also keine Zeit mehr dafür.
Logo.
Hast du Schmigos Dingos mitbekommen? Die große Wasserschlacht am Ostermontag.
0,0. Und es wunderte mich wirklich, weil ich war unterwegs in der Stadt, ich habe so eine Fahrradtour gemacht und es war ja auch total warm. Ich habe niemanden gesehen.
In diesem ganzen großen katholischen Protokoll, was da abläuft, ist das dann am Ende so ein heidnischer Brauch. Das hat was mit Frühling und Fruchtbarkeit und Sündenabwaschen zu tun, ist aber de facto eine große Wasserschlacht. Die aber ist inzwischen, mein Eindruck, nicht in einer Großstadt stattfindet.
Wahrscheinlich eher auf dem Dorf.
Leider.
Würdest du irgendwelchen fremden Leuten Wassereimer über den Kopf schütten? Wenn es der Brauch ist?
Ja,
wenn es der Brauch ist.
Ich respektiere die lokalen Traditionen. Apropos lokale Tradition.
Ja. Guck mal, Martin, ich habe was mitgebracht. Masurek. Ein Osterkuchen, Mürbeteigboden. Obendrauf kommt Kaimak. Kaimak ist sowas, ja, so eine Karamellcreme. Das ist eigentlich gezuckerte Kondensmilch, die wird so heiß gemacht und dann wird die so karamellig, so eine Karamellcreme, klebrig, ordentlich klebrig, ordentlich süß. Kennt man, glaube ich, in spanischsprachigen Ländern als Dulce de Leche. So, ich möchte dir das jetzt anbieten und wir haben zwei Varianten. Die selbstgebackene von unseren Nachbarn, das hat die Helena gemacht. Lieben Gruß an Helena. Und ein gekaufter von, nebenan. Probier mal bitte
beide. Ich nehme den von Helena.
Nee, du musst beide sagen, probieren und natürlich sagen, welcher besser ist.
Ich muss ja gestehen, für mich ist das echt zu hart. Das ist einfach zu viel Zucker.
Verstehe ich nicht.
Ihr müsst euch das so vorstellen, man versinkt mit den Schneidezähnen in dieser weichen Masse. Und von unten kommt dann aber was Knuspriges dagegen. Das ist eigentlich eine ganz gute Mischung.
Sehr süß. Jetzt der selbstgemachte.
Auch sehr, sehr süß. Alter Pfanne. Vielen Dank, Helena. Frohe Ostern.
Ich liebe den wirklich. Ich finde ihn wirklich großartig. Also, ich kann es nur empfehlen.
Ostern war aber nicht das Einzige, was Polen in den letzten Tagen in Atem gehalten hat.
Das große Abbrechen, das Aufräumen, womit wir in der letzten Folge schon begonnen haben, das zieht sich jetzt hier weiter.
Also wir räumen nicht auf, ne? Wir reden nur drüber.
Wir reden nur drüber. Die polnische Regierung, die will aufräumen. Und zwar diesmal mit dem Notenbankchef Adam Glapiński. Der soll vor einen Staatsgerichtshof kommen. Das gab einen Antrag von 191 Sejm-Abgeordneten, die den eingebracht haben, der verabschiedet wurde. Und jetzt laufen also Ermittlungen gegen ihn. Zentraler Vorwurf, er soll das Amt politisch missbraucht haben. Er soll zum Beispiel Staatsanleihen in Höhe von 33 Milliarden Euro gekauft haben und damit indirekt das Haushaltsdefizit, was Polen ja hat, indirekt finanziert haben.
Und kurz vor der Wahl im Oktober gab es eine recht überraschende Zinssenkung.
Zwei sogar, glaube ich.
Oder sogar zwei Leitzinssenkungen, also immer noch in einer Zeit, wo die Inflation relativ hoch war. Zusammengefasst, der Vorwurf ist, Adam Glapiński hat keine neutrale Währungspolitik gemacht, sondern er versteht sich als Peace-Mann und er hat Währungspolitik für die Peace gemacht. Dieses Tribunał Stanu, das ist kein gewöhnliches Gericht.
Also dieses Staatsgericht.
Genau. Mhm. Das gibt's auch in der Form in Deutschland nicht. Das ist ein Gericht, was ausschließlich dafür gedacht ist, die höchsten bis allerhöchsten Staatsämter im Fall von Rechtsverstößen zu beurteilen. Also es ist das einzige Gericht, vor dem der polnische Staatspräsident stehen kann. Das ist ein Gericht, was quasi extra dafür zusammengerufen wird und was bisher auch nur einmal, 1996 oder 97, glaube ich, ein einziges Mal ein Urteil gesprochen hat. Also das wäre schon symbolisch zumindest die ganz große Keule. Und gleichzeitig geht es an keiner Stelle darum, dass Glapiński dafür ins Gefängnis kommt, weil das kann dieser Gerichtshof gar nicht entscheiden, sondern da geht es darum, dass Leuten, dass sie das Amt dann nicht mehr innehaben dürfen, dass sie quasi abgesetzt werden.
Auf jeden Fall würde, bis es so weit kommt, also bis es so weit ist, bis er vor diesem Staatsgerichtshof stehen könnte, dauert es, glaube ich, auch eh noch Minimum ein Jahr. Also das heißt ja, da muss er erstmal im Parlamentsausschuss sich mit der ganzen Sache befassen. Dann kann Glapiński natürlich Stellung nehmen. Das kann er aber auch noch in die Länge ziehen. Also es kann noch ewig dauern, bis es da wirklich irgendwie vorwärts geht. Und dann ist auch die Frage, was dann passiert, weil, wie du schon sagtest, also wenn er strafrechtlich nicht belangt werden kann, wird einfach seine Stellvertreterin den Job übernehmen. So ist es zumindest gedacht und die macht die gleiche Politik wie er.
Ja. Glapiński wird eben auch jetzt vorgeworfen, dass er nicht nur die Peace unterstützt hat, sondern dadurch, dass er den Leitzins jetzt hochhält und nicht absenkt, die aktuelle Regierung wiederum behindert oder letzten Endes die Wirtschaft schädigt.
Obwohl die Inflation ja runtergegangen ist. Ne?
Genau. Es ist doch ein symbolträchtiger Schritt eben bei diesem großen, wir rechnen hier ab mit der Peace-Zeit. Und der eigentliche Knaller in dieser Hinsicht, der kam am 26. März.
Letzte Woche Dienstag.
Da kam auf einmal die Einmeldung Hausdurchsuchung durch den Inlandsgeheimdienst bei Zbigniew Ziobro. Und den Namen habt ihr vielleicht schon das ein oder andere Mal gehört. Zbigniew Ziobro ist Justizminister gewesen. Der Peace-Regierung ist einer der, ich glaube, vielleicht sogar der dienstälteste Minister gewesen. Der war schon in der ersten Legislatur 2005 bis 2007 Justizminister und dann ab der Peace-Regierung 2015. Zbigniew Ziobro ist im Grunde das Gesicht der Justizpolitik der Peace, gehört aber selbst gar nicht mehr zur Partei. Der ist im Streit aus der Peace raus, hat eine eigene Partei gegründet, die ursprünglich Solidarisches Polen hieß, dann später in Souveränes Polen umbenannt wurde. Wirklich ein Rechtsaußenableger. Und der de facto Peace-Politik mitmacht, aber mit seiner eigenen Kleinstpartei.
Genau, und die ganze Justizreform ist eigentlich so sein Prestigeprojekt gewesen. Ne?
Genau, ein sehr, sehr mächtiger Mann. Und dessen Haus wird auf einmal durchsucht.
Während er
im Krankenhaus ist. Zbigniew Ziobro ist nämlich nach der Wahl verschwunden und alle haben sich gefragt, was ist los? Hat sich herausgestellt, dass Zbigniew Ziobro sehr schwer an Krebs erkrankt ist. Und das hat er dann später auch öffentlich gemacht. Und er war im Krankenhaus, hat sich einer sehr schweren Operation unterziehen müssen. Und während er noch dort im Krankenhaus ist, durchsucht der Geheimdienst sein Haus.
Bevor wir darüber sprechen, was genau eigentlich der Vorwurf ist und wonach die Leute da eigentlich gesucht haben bei Ziobro im Haus, hören wir doch erstmal, wie er darauf reagiert hat. Das ist wahrscheinlich ein Ausdruck der Verzweiflung, nachdem das Verhör von Prezes Jarosław Kaczynski gescheitert ist. Ein verzweifelter Versuch, doch noch etwas zu finden. Es gibt keine Grundlage dafür, hier nach Beweisen für meine Entscheidungen zum Gerechtigkeitsfonds zu suchen. Alle Entscheidungen und alle Beweise sind im Justizministerium.
Ja, man hört es an der Stimme. Ja. Es wirklich gerade aus dem Krankenhaus raus.
Der Gerechtigkeitsfonds.
Genau, den Gerechtigkeitsfonds hat er angesprochen und Jarosław Kaczynski. Jarosław Kaczynski, da geht es genau um das, was ihr in der letzten Folge Verbrecher und Spione gehört habt. Jarosław Kaczynski, der vor dem Untersuchungsausschuss sich erklären sollte zur Anschaffung dieser Abhörsoftware Pegasus, die von der Peace mutmaßlich so offensiv eingesetzt wurde gegen alle möglichen vermeintlich politischen Gegner, zum Teil mutmaßlich auch gegen die eigenen Leute. So intensiv jedenfalls, dass der Hersteller, das israelische Unternehmen, was diese Software hergestellt hat, Polen und Ungarn die Lizenz wieder entzogen hat. Mit der Begründung, das ist jetzt ein bisschen viel, was ihr da macht. Und dazu sollte sich Jarosław Kaczynski äußern. Er hat das komplett blockiert. Das, wie gesagt, könnt ihr alles in der letzten Folge nochmal nachhören. Und darauf bezieht sich jetzt Ziobro gerade. Weil ihr da nicht vorangekommen seid, müsst ihr jetzt hier mein Haus durchsuchen.
Und diese Pegasus-Software, die soll ja aus den Mitteln dieses Gerechtigkeitsfonds bezahlt worden sein. Das ist ja der Vorwurf. Das versucht man jetzt nachzuweisen. Also dieser Fundusz Sprawiedliwości heißt er. Da geht es tatsächlich um Millionenbeträge. Ein Fonds, der ursprünglich 1997 eingeführt wurde. Da geht es eigentlich um Unterstützung für Opfer von Gewaltverbrechen, überhaupt für Opferunterstützung und auch für Resozialisierung von Straffälligen. Nun hat die Peace den Zweck, für den diese Mittel genutzt werden können, ein bisschen weiter gefasst.
Ein ganz kleines bisschen.
Der Zweck wurde erweitert um die Bekämpfung der Ursachen der Kriminalität, Erziehungs- und Informationsarbeit.
AKA alles.
Alles, was irgendwie gut ist, was erstmal gut klingt, könnte ja dafür genutzt werden. Also nur um mal euch eine Vorstellung davon zu geben, in welcher Größenordnung wir uns hier bewegen. Der Fonds hatte allein im Zeitraum von 2018 bis 2020 einen Umfang von 681 Millionen Swatte. Das sind.
Warte, ich rechne schnell um. Ja. Also nach heutigem Wechselkurs sind das 158,5 Millionen Euro. Also keine Peanuts. Das ist richtig viel Geld. Und Zbigniew Ziobro als Justizminister hat die Regeln eben so verändert, dass das wie so ein großer Geldtopf ist. Für vor allem sein Ministerium.
Und das ist nicht erst der neuen Regierung von Donald Tusk aufgefallen, dass das vielleicht irgendwie nicht ganz mit rechten Dingen gelaufen sein kann. Denn schon der oberste Rechnungshof Polens hat 2021 geprüft, wofür die Gelder verwendet werden. Er hat festgestellt, nur 34% der Gelder aus dem Gerechtigkeitsfonds wurden tatsächlich für die direkte Unterstützung von Verbrechensopfern verwendet. Nur 4% für die Unterstützung von Menschen nach ihrem Strafvollzug. Und der Rest, also mehr als 60%, wurden für Zwecke verwendet, die erstmal nichts mit dem Fonds zu tun haben.
Aber Christine, wenn das Geld aus dem Fonds für Verbrechensopfer gar nicht unbedingt für Verbrechensopfer ausgegeben wurde, wofür denn dann?
Zum Beispiel für Krankenhäuser im Wahlkampf, für Feuerwehren im Wahlkampf.
Die konnten ein Feuerwehrauto kriegen.
Für irgendwelche Informationskampagnen, Seminare, Schulung und für den Kauf von Immobilien.
Ah, und das bringt uns zu unserer heutigen Geschichte. Nach dieser Durchsuchung bei Zbigniew Ziobro, bei der, das muss man der Vollständigkeit halber sagen, soweit bekannt ist, nichts gefunden wurde zum Gerechtigkeitsfonds, sagt er ja auch selbst, das ist ja alles im Justizministerium, gar nicht bei mir zu Hause. Es wurden andere Sachen gefunden. Es wurden Akten aus der Staatsanwaltschaft gefunden, die den Fall seines eigenen Vaters betreffen, wo er gegen Ärzte vorgegangen ist, bei denen er vorwirft, sie hätten den Tod seines Vaters verschuldet. Dann später ist die Staatsanwaltschaft gegen die Richterin vorgegangen, die die Ärzte freigesprochen hat. Also da hat Ziobro so ein bisschen seine persönliche Vendetta gehabt. Das wird ihm jetzt gerade zum Verhängnis, aber zu dem Gerechtigkeitsfonds hat man bei ihm nichts gefunden. Und dann geht Patrick Jaki vor die Mikrofone. Patrick Jaki ist im Grunde der Stellvertreter von Ziobro. Er führt die Partei Souveränes Polen, während Ziobro krankheitsbedingt das nicht machen kann. Ist im Grunde der zweite Mann in der Partei, ist Europaabgeordneter und in Polen ein sehr bekanntes Gesicht. Sie haben eine Gruppe von Staatsanwälten zusammengezogen, angeblich für eine Abrechnung unserer Straftaten. Alles total kompromittierte Menschen, und diese Staatsanwälte organisieren einen Zirkus, den es in Polen noch nicht gegeben hat. Ihr habt eine Hetzjagd gegen Pater Olszewski durchgeführt, dafür, dass er den Archipel gebaut hat. Ein Ort mit vielen Räumen, wo es zum Beispiel Unterstützung für Frauen gibt, die Gewalt erlebt haben.
Pater Olszewski.
Archipel. Ah, was ist das?
Wer ist das?
Und das ist im Grunde das größte polnische Osterei, was hier in den letzten Tagen förmlich in die Luft gegangen ist.
Ich kann auch gar nicht aufhören, darüber zu lesen.
Wenn ihr zwischendrin das Gefühl habt, es wird ein bisschen kompliziert, bleibt bei uns.
Es lohnt sich.
Fangen wir vielleicht mal mit Pater Olszewski an, bevor wir über den Archipel reden. Mhm. Michał Olszewski stammt aus einer kleinen polnischen Stadt, nicht so weit weg von Krakau, und hat sich schon sehr früh für den Weg des Herrn entschieden. Ist mit 20 in einen Orden eingetreten, hat dann in Rom studiert und aus Rom kommt er wieder und hat seine Berufung gefunden. Er wird nämlich Exorzist.
Ich wusste auch nicht, dass es das noch gibt.
Aber Michał Olszewski hat den Job richtig ernst genommen. Er ist dann als Exorzist tätig in Polen und schreibt Bücher, ist sehr aktiv und er erreicht mit einem Buch so ein bisschen größere Bekanntheit in Polen. Witsch jak Hiob, sein wie Hiob. Und da beschreibt er, wie er einen Exorzismus durchführt, sagt man das so?
Ja, ein Exorzismus.
Er exorziert eine Frau, die quasi von mehreren Problemen gleichzeitig geplagt ist.
Mehreren Dämonen.
Genau, sie ist Anhängerin der Hare Krishna. Sie ist Mitglied bei Greenpeace und Amnesty International. Und als würde das nicht reichen, sie ist Vegetarierin. Und Christine, ja, da du ja auch von diesem Dämon befallen bist.
Ich bin auch davon befallen.
Nein, okay, wir hatten vorher gesagt, wir sind nüchtern und lachen nicht die ganze Zeit. Christine, möchtest du diesen Auszug vorlesen aus dem Buch Sein wie Hiob?
Ich würde es sehr gerne tun. Wir haben im Noviziat, in dem ich arbeite, etwa 20 Schweine. Hin und wieder töten wir ein Schwein für Fleisch und es gab frisch zubereitete Wurst. Also sagte ich zu dem Priester, der mit mir betete, bring ein bisschen unserer selbstgemachten Wurst. Wir werden die Geister füttern. Die Geister fingen an zu schreien. Nein, wage es nicht, Würstchen mitzubringen. Und sie sagten zu diesem Priester, sei menschlich, hol nicht Wurst. Dann kam mir der Gedanke, dass es etwas Besseres als Wurst gibt. Ich sage, bring Sülze. Er brachte sie. Ich hielt eine Statue der Mutter Gottes von Guadeloupe und sagte, auf Befehl der Heiligen Mutter sollt ihr diese Sülze essen. Sie begannen zu essen und sagten schließlich, wir können es nicht ertragen. Und sie sind verschwunden.
Also Pater Michał Olszewski hat, wir fassen es nochmal zusammen, Dämonen, vor allem des Vegetarismus, ausgetrieben, indem er nach seiner eigenen Beschreibung eine Frau gezwungen hat, selbstgemachte Sülze zu essen. Olszewski beschreibt in diesem Buch auch, wie er Menschen behandelt, die vom Dämon von Harry Potter besessen sind.
Genau, weil das sind ja sozusagen die Geister des Todes.
Und es gibt einen sehr interessanten O-Ton, den haben wir gefunden. Der ist, das müsst ihr im Hinterkopf behalten, 2013 ist dieses Buch erschienen und diese Tätigkeit, das ist also alles ein paar Jahre her. Diese Folge heißt der Ex-Exorzist. Ja? Also er betreibt das heute nicht mehr, er betreibt ganz andere Geschäfte, zu denen kommen wir gleich. Aber vor 9 Jahren hat er diese Begebenheit hier geschildert.
Ich war Exorzist.
Als ich Exorzist geworden bin, habe ich begonnen zu beten. Ich habe gar nicht daran gedacht, mich vor irgendetwas, vor dem bösen Geist zu fürchten, bis zu dem Moment, als er anfing, mir Angst einzujagen. Er fing an, mir SMS zu schicken, auf verschiedenen Sprachen und immer wieder. Am 5. März, an meinem Geburtstag, habe ich so eine SMS bekommen, bei der mir die Beine weich wurden. Die SMS kommen von Nummern von besessenen Personen oder von der Nummer 666 mit verschiedenen Drohungen. Ich habe sie ignoriert bis zu dem Tag, als ich am Computer sitze und eine SMS von der Nummer 666 auf Italienisch bekomme. Ich stehe hinter dir und erschrecke dich. Ich habe gebetet und die SMS gelöscht. Gleich danach kommt die zweite SMS. Du glaubst mir nicht? Ich werde dreimal an die Tür klopfen. Und in dem Moment macht es dreimal Bach, Bach, Bach. Ich habe meinen Weihwasserwedel genommen, bin zum Flur gerannt und habe über ihn Wasser gegossen.
Bach, 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 ne? Wziąłem kropidło pod ręką, wypadłem tam na ten korytarz, zlałem go wodą.
Aber er lacht selbst, ne? Also fällt dir auf, ne? Er lacht selber über das, was er erzählt.
Also wenn er es nicht glaubt, dann macht er zumindest viel Geld damit, dass er diese Geschichten verkauft in seinen Büchern.
Dieser Pater Olszewski, der sitzt ja mittlerweile in Haft. Super interessanter Typ. Was hat der mit dem Gerechtigkeitsfonds zu tun?
Ja, der Archipel. Der Archipel ist ein Projekt, mit dem sich Olszewski bzw. die Stiftung, die er heute leitet, mit Exorzismus hat er nichts mehr zu tun, sagt er. Er leitet eine katholische Stiftung Profeto in Warschau. Das ist das, wofür er sich mit dieser Stiftung beworben hat, beim Gerechtigkeitsfonds. Er hat gesagt, hallo Justizminister Jobro, ich bewerbe mich um Gelder für ein so eine Art Kriseninterventionsprojekt, ein Safe Space für Menschen, die von Verbrechen betroffen sind. 4.500 Quadratmeter Platz für 60 Menschen, die dort aufgenommen werden sollen, in Wilanów, am Stadtrand von Warschau, ein zum Teil sehr neu gebautes, aber vor allem recht teures Viertel. Da ist ein Schloss mit drin, das alte Schloss Wilanów, also das ist schon Prestigeowe, würde man auf Polnisch sagen. Prestigeträchtig. 4.500 Quadratmeter, das muss man da erstmal rankriegen. Und da wird's jetzt interessant. Das Justizministerium, bei dem er sich bewirbt, sagt, super Idee.
Klingt ja auch erstmal so. Also ich meine, wenn man was für Opfer von Gewaltverbrechen...
Aha, merkt dir den Punkt. Also die fangen an, das zu planen. Es gibt so ein paar kleine Geschichten am Rande. Das eine ist, es gibt überhaupt keine Baugenehmigung für dieses große Gebäude, millionenschwer. Und es gibt keine Baugenehmigung dafür, weil die Beamten in der zuständigen Behörde in Wilanów sagen, das verstößt hier gegen Bauvorschriften. Ist aber alles kein Problem, wenn die PiS das Land regiert. Denn der Wojewode, der Wojewodschaft Mazowieckiej, also da, wo Warschau drin liegt, im Grunde so ein bisschen der Beauftragte für das Bundesland, so könnte man es übersetzen, der klärt das. Das gibt dann auf einmal eine Baugenehmigung, nachdem das ein bisschen geändert wurde. Und plötzlich ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die Beamten aus der Baubehörde, die diese Baugenehmigung erst nicht erteilen wollten. Aber das ist alles nur Vorspiel. Entscheidend ist, dass in Summe für dieses Projekt bis einschließlich 2025 fast 100 Millionen polnische Złoty vorgesehen waren. Und das ist wahnsinnig viel Geld. Und von diesem Geld wollen die jetzt anfangen zu bauen. Als diese Baugenehmigung da ist, wird ein Generalunternehmer beauftragt. Tiso heißt der. Das sind relativ viele Namen, die wir uns merken müssen, aber Tiso ist wichtig. Und mit Tiso gibt's, das zeigen Recherchen der Redaktion Okopress, gibt's ganz interessante Geschäftsbeziehungen. Auffällig ist, dass die Stiftung an den Bauunternehmer 9 Millionen Złoty überweist als erste Tranche für den Bau. Der Bauunternehmer wiederum überweist einen sehr, sehr großen Teil davon, 3,6 Millionen, nicht zurück an die Stiftung, sondern an den Herz-Jesu-Orden, der wiederum die Stiftung betreibt. Ja, also wir haben jetzt so ein Dreieck, wenn ihr mitschreiben wollt, wir haben jetzt Profeto, die Stiftung, den Bauunternehmer Tiso und darüber den Herz-Jesu-Orden. Und dann heißt es, und das mutmaßlich muss man dazu alles sagen, das ist noch nicht gerichtsfest, aber in dieser Recherche heißt es, dass von diesen 3,6 Millionen, die als Pacht bezahlt wurden, was wahnsinnig viel wäre für so eine Grundstückspacht, 3 Millionen in bar wieder zurück an die Stiftung Profeto gegangen sind. Wenn man sich das jetzt mal aufmalt, dann hat man irgendwann das ganz doofe Gefühl, es geht dabei um Geldwäsche. Weil bei Profeto kommt von dem, was die am Anfang überwiesen haben, kommen halt mehrere Millionen Zloty an in bar, wo überhaupt nicht mehr Gerechtigkeitsfonds draufsteht, wo überhaupt nicht mehr staatliche Gelder draufsteht, dann wird irgendwann werden die Behörden aufmerksam auf den Geschäftsführer Piotr W. von diesem Bauunternehmen Tiso. Mhm. Wegen Rechnungsbetrug. Das hat mit dieser Geschichte gar nichts zu tun. Da ist einfach an anderer Stelle schon auffällig geworden. Und auf einmal tauchen dort Verbindungen auf, wo der Vater von diesem Pater Olszewski mit drin hängt.
Auch ein Bau. Das wusste ich gar nicht. Der Vater von dem Olszewski hängt da auch noch mit drin.
Genau, der ist nämlich auch ein Bauunternehmer. Der hat überhaupt den Kontakt zu diesem Generalunternehmer Tiso hergestellt.
Ah.
Und gegen den wird dann auch ermittelt, wegen Rechnungsfälschung. Und möglicher Steuerhinterziehung. Alles mutmaßlich. Ja, wir müssen das betonen, weil es gab an keiner Stelle Gerichtsurteile. Denn auffällig ist, dass irgendwann die Staatsanwaltschaft aus einem anderen Bereich, aus Lublin, eingreift, sich dieses Verfahren ranzieht und die Staatsanwaltschaft in Lublin wird geführt von einem Vertrauten von Zbigniew Ziobro.
Und wer führt die Staatsanwaltschaft insgesamt? Der Generalstaatsanwalt. Und wer ist das? Seitdem die Peace übernommen hat, ist das ja in Personalunion der Justizminister, also Zbigniew Ziobro. Der, siehe die Ermittlungen gegen die Ärzte, die seinen Vater behandelt haben, die Staatsanwaltschaft bekanntermaßen rechtsskrupellos für seine eigenen Zwecke nutzt.
Und die Ermittlungen gegen den Vater von Olszewski werden eingestellt. Die Ermittlungen gegen den Generalunternehmer Tiso, also gegen den Geschäftsführer dort, laufen immer noch. Der sitzt seit über 2 Jahren in Untersuchungshaft.
Ach, interessant. Aber das schon, das ist ja interessant, okay.
Das schon, aber er kann nicht zu Profeto aussagen in der Zeit.
Mhm. Als bei Pater Olszewski dann immer mehr Anfragen von Medien eingehen, da wird ihm das ganz schnell zu viel, das merkt man. Da wirkt er ziemlich angefasst und er äußert sich dann auch in der Öffentlichkeit dazu. Meine Lieben, seit ein paar Wochen läuft eine große Schlacht um den Archipel. Wir wollen die Insel ohne Gewalt retten, aber wir sind mit einer großen Medienmacht konfrontiert, die mit mehreren Redaktionen anrückt. Die Mitarbeiter der Stiftung Profeto und ihre Familien leiden darunter. Trotzdem sind wir aufgeschlossen für Treffen mit Medien, aber heute ist es zu einer sehr schwierigen Situation gekommen, bei der alle Grenzen des Anstands überschritten wurden.
Das war der Punkt, an dem OKO.press angefangen hat, die Verbindung von Olszewskis Vater in dieser ganzen Geschichte zu recherchieren. Hat ihm dann gar nicht gefallen. Die beschreiben
welche Grenzen wurden da überschritten?
Die haben dem Vater hinterher telefoniert.
Okay.
Und versucht, den zu erreichen. Und dann ist die Mutter ans Telefon gegangen. Und das hat Olszewski sehr aufgeregt. Es wird in diesem Artikel, oder das ist ja eine ganze Reihe von Artikeln inzwischen von OKO.press, sehr eindrücklich beschrieben, wie sie sich dann auch mit ihm treffen auf der Baustelle dieses Archipel, Inseln ohne Gewalt, also dieses Zentrum, was da gebaut werden soll. Und wie er am Anfang wirklich noch ganz aufgeschlossen ist und erzählt, was sie da alles Tolles machen. Und dann fragen sie nach dem Geld. Dann fragen sie nach dem Bauunternehmer, dann fragen sie danach, wie der Vater mit diesem Bauunternehmer zusammenhängt, dann fragen sie nach den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen den Bauunternehmer und gegen den Vater. Und dann wird er halt immer ungehaltener und im Nachhinein gab es dann diesen Auftritt, wo er sagt, also das hat ja mit Journalismus nichts mehr zu tun, diese ganze Recherche. So, aber aus Sicht des Justizministeriums, wenn du jetzt zuständig wärst im Justizministerium und du hättest schon mal die erste Tranche bewilligt über mehrere Millionen Zloty in so ein Projekt, und jetzt merkst du, oh, das ist aber rechtlich alles ein bisschen merkwürdig.
Ja, der vor allem, wenn da Geld mehrere kriegt, Verfahren laufen. Also.
Genau, der Typ, der das Geld kriegt, dessen Vater hängt damit drin und ein anderes Bauunternehmen, was der vermittelt hat und dann wird dagegen ermittelt. Mal, was machen wir?
Du, wir überweisen noch mehr. Das läuft.
Gute Idee. Der Vertrag wird verlängert 2022 und wird von 43,3 Millionen Zloty erhöht auf 98,8 Millionen Zloty. Ja. Also diese fast 100 Millionen, von denen ich gesprochen habe, die quasi im Gesamtförderumfang bis 2025 da gezahlt werden sollten.
Was hat Ziobro konkret davon, dass er dem Pater Olszewski diese knapp 100 Millionen Zloty irgendwie zukommen lässt?
Das ist jetzt der spannende Punkt, weil bisher konnte an keiner Stelle nachgewiesen werden, aber noch läuft auch kein Gerichtsverfahren, dass Ziobro oder Leute aus seinem Umfeld sich persönlich bereichert haben. Viele dieser Ausgaben überhaupt aus dem Gerechtigkeitsfonds laufen immer so, dass sie quasi der Partei indirekt zugutekommen. Und vieles davon wird am Ende, das ist dann die Schwierigkeit auch bei diesem Abrechnungsversprechen jetzt, vieles davon wird dann im Einzelnen schwer nachzuweisen sein. Weil natürlich, wenn Gelder in eine freiwillige Feuerwehr gehen, in Krankenhäuser und das alles im Wahlkampf, dann ist das, naja, sehr wahrscheinlich eine Wahlkampfbeihilfe. Aber es ist nicht so, dass man sagen kann, da hat sich einer aus der Partei von Zbigniew Ziobro direkt bereichert.
Nee, persönlich bereichert nicht. Es ist sozusagen eine Machtsicherung. Also fassen wir es nochmal kurz zusammen. Es gibt bei dieser ganzen Geschichte relativ viele Ungereimtheiten. Es gibt den Verdacht der Geldwäsche und trotzdem hält das Ministerium fest daran, steckt weiter Geld da rein, auch nicht wenig Geld. Aber vielleicht ja auch, weil man am Ende sagt, ja, aber es ist ja irgendwie doch für einen guten Zweck.
Oder vielleicht nicht. Pater Olszewski, wenn man sich den anguckt, ist eben nicht nur Pater, sondern auch Medienunternehmer. Olszewski hat YouTube-Kanäle, Olszewski hat einen Radiosender, diese Stiftung Profeto hat einen Radiosender. Hauen wir mal kurz rein.
Radio Profeto.
Er bietet Coachings, Konferenzen, die arbeiten daran, einen Fernsehsender aufzumachen. Und das erinnert alles sehr an einen anderen Pater, den wir in einer früheren Podcast-Folge kennengelernt haben. Pater Rydzyk, ein Mann, der auch katholischer Medienunternehmer ist und mit der Peace so weit verbandelt, dass man im Wahlkampf manchmal nicht mehr so richtig wusste, ist das hier gerade eine Radiosendung, ein Gottesdienst oder eine Wahlkampfveranstaltung oder eigentlich alles in einem. Und Olszewski scheint diesen selben Weg zu gehen wie Rydzyk, also im Grunde ein katholisches Medienunternehmen aufzubauen, ein bisschen für eine jüngere Generation.
Und die Harry Potter lesen.
Die Harry Potter lesen, genau. In dieser Recherche von OKO.press kommt dann irgendwann raus, dass es in diesem Archipel Inseln ohne Gewalt, also in diesem Haus, was gebaut werden soll am Stadtrand von Warschau mit staatlichen Geldern, wahrscheinlich nur am Rande darum geht, sich wirklich um Menschen zu kümmern, die Opfer von Straftaten geworden sind. Ich zitiere mal. Neben der technischen Ausstattung des Auditoriums, 3 Regieräume, gibt es auch 3 Konferenzräume mit einer Gesamtfläche von 67 Quadratmeter. Direkt über dem therapeutischen Teil sind 14 Interventionsräume mit Umkleidekabinen und Bädern, endlich der Dachboden. Hier entstehen ein Tonstudio mit einer Fläche von 46 Quadratmetern und 4 kleinere Studios, insgesamt über 120 Quadratmeter Aufnahmefläche. Darüber hinaus sind ein Proberaum, ein Regieraum, eine Sprecherkabine, ein Rednerraum, 3 Postproduktionsräume und 4 Serverräume geplant.
Okay, also es gibt Umkleidekabinen und Regieräume und so.
Also ein Teil scheint tatsächlich für...
Ja. Genau.
Versorgung von Menschen gedacht gewesen zu sein, aber ein großer anderer Teil dieses Archipelgebäudes klingt eher nach so einem Medienzentrum.
Absolut, hätte ich auch gerne.
Ja, dein Studio hier ist kleiner.
Ja.
So, jetzt wird also Pater Olszewski danach gefragt, ob das hier vielleicht ein Medienzentrum ist und er sagt, nein, dafür gibt es eine klare Erklärung, Musiktherapie.
Musiktherapie, na klar.
Er sagt, die Menschen sollen in der Lage sein, eigene Lieder im Zuge der Therapie aufzunehmen.
Und zwar in richtig guter Qualität.
Und zwar richtig 1A, genau. Mhm. Also so, dass man da auch vielleicht andere Sachen produzieren kann. Und das ist dieser Bereich, in dem wir sind. Dass es also im Moment zumindest nicht um direkte Korruption geht, aber dass eine Medienmacht entsteht, die dieser Partei und diesem politischen Lager sehr, sehr nahe steht, die inhaltlich deren Botschaften transportiert, deren Politik flankiert, und das haben wir gesehen eben bei dieser anderen Verbindung Rydzyk und Peace, also das ist ein erprobtes Modell, und die ja auch abhängig ist. Denn dieses ganze Ding, das ganze Geld dafür, haben sie ja nur dank dem Justizminister, dank Zbigniew Ziobro.
Ich finde das schon echt interessant, ne? Mit welchem, ja man kann schon sagen, mit welchem Weitblick die Peace da wirklich agiert hat auch, also um sich langfristig ihre Macht zu sichern, aber einfach diesen Einfluss auf ihre potenziellen Wähler auszuüben.
Wobei das ja die Frage ist, ob man das wirklich der Peace anrechnen kann oder Ziobro und seiner Kleinstpartei,
ja,
die unter Umständen, also dafür gibt es jetzt keine Belege, das war nur ein Gedanke, der mir beim Lesen kam, die unter Umständen sich quasi ihre eigene Medienmacht aufbauen wollen, um nicht von der Peace abhängig
zu
sein. Ziobro arbeitet mit der Peace zusammen, ist aber ja schon mal im Streit mit Kaczynski aus dieser Partei rausgegangen. Also ich glaube, der kann sich auch nicht darauf verlassen, dass die Peace immer für ihn da ist.
Aber glaubst du, dass diese ganzen Gelder aus dem Gerechtigkeitsfonds ohne Zustimmung von Kaczynski dahin geflossen sind, wo sie hingeflossen sind? Ich kann mir das nicht vorstellen. dass das der da nicht einen Blick drauf hatte.
Aber apropos Weitsicht, das, worüber wir gesprochen haben in der ersten Podcast-Folge nach der Wahl, wo sofort erkennbar war, die Wahl ist verloren, die Peace und ihre kleinen Koalitionspartner, eben auch Jabro, erkennen, sie werden wahrscheinlich nicht weiter regieren können. Und dann haben sie den Regierungswechsel, solange es irgendwie ging, nämlich bis Dezember hinausgezögert und in der Zwischenzeit Vorbereitungen getroffen. Und eine dieser Vorbereitungen war, dass der Vertrag mit Profeto, der Stiftung von Olszewski für diesen Archipel, verlängert wurde und dass eine Klausel mit aufgenommen wurde, die die Stiftung vor Vertragsstrafen schützt. Das heißt Narrenfreiheit.
Wollte ich gerade sagen. Das heißt, das Ding wird auf jeden Fall fertig gemacht.
So, nochmal, alles noch nicht vor Gericht, alles Recherchen, alles, man muss immer mutmaßlich sagen. Aber es wirft so ein Schlaglicht darauf, wie hier in den letzten Jahren mit staatlichen Geldern umgegangen wurde. Und was sagt jetzt Zbigniew Ziobro dazu? Der Mann, auf den das ja am Ende alles hinausläuft.
Jeder weiß, dass über konkrete Fragen beim Gerechtigkeitsfonds bis auf eine von meinen Untergebenen entschieden wurde. Ich habe im dokumentarischen Sinne daran nicht teilgehabt. Heißt, er hat nichts unterschrieben.
Ich weiß nicht.
Ich weiß nicht.
Seine Untergebenen sitzen halt jetzt im Knast. Wie auch Pater Olszewski. Mhm. Es sind drei Leute in Haft. Es sind insgesamt 5 Anklagen erhoben worden.
Aber Zbigniew Ziobro ist nicht darunter. Bisher. Dann möchte ich jetzt am Schluss den Kollegen Jan Hartmann zitieren von der Politika. Ein Journalist, der schrieb nämlich, als er über genau diesen Fall den letzten Artikel geschrieben hat: Wir können uns Popcorn holen. Die Show wird interessant, aber sehr traurig.
Ostern in Polen ist vorbei. Und damit auch die kurze Verschnaufpause für die Regierung von Donald Tusk und ihr großes, selbstgestecktes Ziel, mit der Zeit der Peace-Regierung aufzuräumen.
Die ersten Verhaftungen gibt's, die ersten Ermittlungen laufen. Die Behörden sind offenbar fest entschlossen, den großen Entscheidern wie dem Zentralbankchef, dem Peace-Chef oder dem ehemaligen Justizminister Rechtsbrüche nachzuweisen. Heilige Kühe gibt es nicht, heißt es immer wieder.
Gleichzeitig zeigt sich, wie schwierig es zu sein scheint, den wirklich wichtigen Personen etwas Konkretes nachzuweisen. Da gibt es Erinnerungslücken oder eben keine entsprechenden Unterschriften. Die Verantwortung wird Untergebenen in die Schuhe geschoben.
Im Fall von Ziobro geht es mutmaßlich um Veruntreuung von Staatsgeldern in Millionenhöhe, um Amtsmissbrauch, möglicherweise um Betrug. Was für den Ex-Justizminister von Bedeutung ist, ist aber nicht die Frage, ob diese öffentlichen Gelder veruntreut wurden, sondern ob Staatsanwälte eine Grundlage haben, solche Fälle überhaupt als Verbrechen zu interpretieren.
Der Fall rund um Pater Olszewski und seinen Archipel, der mag da besonders schillernd daherkommen, doch er ist am Ende nur ein Bruchstück in einem viel größeren Puzzle.
Und als tatsächlich jemand im Gefängnis gelandet ist, ihr erinnert euch, der Peace-Innenminister Kaminski und sein Stellvertreter Wanschik, da hat der Präsident interveniert und eine Begnadigung ausgesprochen.
Falls ihr das nochmal nachhören wollt, in Der Terror der Rechtsstaatlichkeit haben wir die Geschichte erzählt. Wie es weitergeht in Polen, erfahrt ihr in 2 Wochen wieder. In Polen am 18. April. Bis dahin, do usłyszenia.
Tschüssikowski.